Trichmodis von Adorth, von Klaus Adam, bearbeitet von Priska Höflich. Leute von heute:
Priska,
Viviane
und Ilona.
Und Leute aus dem Mittelalter:
Magd Anna,
Knecht Jupp,
Mengis
und Trichmodis von Adorth.
Und die Leichenknechte:
Jaffe
und Sion.
Psst, sollen wir uns wieder Gruselgeschichten erzählen?
Oh ja, sollen wir uns auch verkleiden?
Ich gehe als Gespenst oder als Pferd. Als was gehst du?
Ich gehe als Trichmodis. Schon mal was gehört von Trichmodis?
Meinst du die alte Kölner Legende?
Sicher.
Meinst du, die Geschichte ist wahr? Auch das mit den Pferden, dass die...
Stopp. Jetzt verrat mal nicht alles vorher. Am besten, wir fangen einfach mal am Anfang an. Also, stellt euch vor, wir befinden uns im Jahr 1357. Finsterstes Mittelalter. Vor 650 Jahren. Wie es damals wohl in Köln ausgesehen hat. Fast alles, was heute ganz selbstverständlich ist, gab es damals nicht. Keine Autos,
keinen Strom,
kein fließendes Wasser,
keine Schulen,
keine Kindergärten
und keine Flugzeuge.
Und. Da könnten wir jetzt noch alles Mögliche aufzählen. Das Leben war einfach ganz anders. Überhaupt nicht zu vergleichen mit heute. Was es damals allerdings auch schon gab, das war, dass ein paar Leute reich waren, die meisten aber arm.
Die reichen Leute, das waren doch die Kaufleute, oder?
Genau. Und wie die Kaufleute so ihr Geld verdienen, ist ja klar. Die kaufen irgendwo anders was ein, transportieren es nach Köln und in Köln wird es wieder verkauft.
Und was war das, womit die so viel Geld verdient haben?
Zum Beispiel Pfeffer.
Pfeffer?
Pfeffer war damals sehr kostbar.
Und diese Kaufleute haben in schicken großen Häusern gewohnt und konnten sich auch Diener und Mägde und Knechte leisten. Und von so einem Kaufmann und seiner Frau und von seinem Knecht und seiner Magd handelt auch unsere Geschichte. Der reiche Kaufmann heißt Mengis und seine Frau Trichmodis. Der Knecht heißt Jupp und die Magd Anna.
Halt! Stopp! Vorher müssen wir erst mal erzählen, was damals in Köln und nicht nur in Köln los war.
Du meinst das mit der Pest?
Stimmt. Wisst ihr, was die Pest ist? Das ist eine Krankheit, eine Seuche. Heute gibt es sie kaum noch. Jedenfalls nicht hier bei uns. Damals aber, im Jahr 1357, da war sie überall, in ganz Europa.
Und keiner konnte was dagegen machen.
Es gab so gut wie keine Medikamente.
Die Ärzte wussten auch noch nicht so viel über Krankheiten und was man dagegen tun kann.
Und deswegen breitete sich die Krankheit überall immer weiter aus. Immer mehr Menschen steckten sich an. Und meistens mussten die, die sich angesteckt haben, daran sterben.
Deswegen hatten die Leute furchtbare Angst. Auch in Köln, als man davon hörte, dass in den Städten weiter südlich am Rhein und anderswo die Leute an der Pest erkrankt waren, hat man in Köln sofort die Stadttore verrammelt und keinen Fremden mehr reingelassen.
Aber das half nicht viel, weil es nicht nur die Menschen waren, die sich gegenseitig angesteckt haben. Die Pest wurde vor allem von Ratten übertragen, genauer gesagt von ihren Flöhen. Die Flöhe haben erst die Ratten und dann die Menschen gebissen. Und Ratten und Flöhe gab es damals ziemlich viele. Und die konnte man auch nicht durch ein verrammeltes Stadttor aufhalten. Und so kam es, wie es kommen musste. Eines Tages war die Pest auch in Köln.
Und der Jupp, der Knecht von Mengis und Trichmodis, der musste jeden Morgen los und das Frühstück für seine Herrschaften besorgen.
Eines Tages, als er vom Einkaufen zurückkam, war er leichenblass und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl in der Küche fallen. Die Magd Anna fragte ihn verwundert:
Was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus, als wäre der Düvel über der Welche laufe.
Wann ist bloß das gewesen wär?
Wieso? Was ist passiert?
Anna, es ist alles vorbei. Wir werden all sterben.
Was schwarzt du da? Sterbe? Aber warum?
Sie ist he, de Pest. Sie tät uns all mit ihrer Folie schwarze Kralle vergifte und in der Hölle fahren lassen.
Was säst du da? Sie haben doch die Stadttore zugemacht. Keine Fremde haben sie mehr reingelassen.
Ach, Anna. Wann du gesinn hättest, was ich grad mit eie Ohr gesinn han. Alt wie ich evens aus dem Haus gegangen bin, da war alles so komisch still. Et war ganz anders still wie sonst. Man hört nix, außer dem Gesums von der Flehe, als wann sie ein Fest feiern däte. Und dann sag ich se, überall lore du de Menschen, ob je dunse Leiche mit dicke Bühlen ob der Huck, und die Bühle däte opplatze und schwarz Blut däte rausfläße. Und ihr stunke hättet. Und dann komme einer entgegen. Der hat blaue und schwarze Flecke ob der Huck und der schreie: Helf mir jetzt zu trinken, ich bin am Verdürsten. Da bin ich gelaufen. Ich bin an Häuser vorbeigekommen, da haben sie Leiche aus der Fenster geworfen, direkt für mir ob der Straße. Und ich bin einfach nur wiedergerannt. Und irgendwann, da wusste ich nicht mehr, wo ich war. Wo ich mich doch in Köln auskenne wie in meiner eigenen Westentasche. Und da habe ich einen Mann gesehen, der an einer Hauswand gelernt hat. Und da bin ich bei ihm bei. Habe ihn begrüßt und wollte ihn fragen: Entschuldigt, Herr, könnt ihr mir? Und ob einmal, da tät sich seinen Arm aus seiner Schulter lösen und ich hatte den Arm in der Hand.
Du lieber Jott, wir werden ganz anders. Das ist jetzt das zweite Mal in nur ein paar Jahren, dass uns Kölle von der Pest heimgesucht wird. Und beim ersten Mal sind all so viele Menschen gestorben. Und jetzt gibt's halt wieder die verdammte schreckliche Krankheit. Och, Jupp, am meisten Sorge mache ich mir um uns Herrschaften, die gnädige Frau Richmodis und der Herr Menges. Die zwei sind so gut Menschen und so schön Paar. Sie haben sich so jähn, wie ich das noch bei keinem erlebt habe. Och, Jupp, hoffentlich werden wenigstens sie von der Pest verschont.
Da hilft nur Bette. Das hätt nur einer in der Hand, der da Bove.
Und es war so ein schön Hutzig. Weißt du noch? Nie wen ich dat vergesse, wie sie in unserer schönen Kirche zinter Postle vom Altar gestande und sich für ewig versprochen han.
Und ich der Ring, der Herr ihm für der Hutzig geschenkt hätt, als Zeichen, dat Herr ewig jähn hätt.
Ja, der Ring. Wenn der nicht gewesen wäre. Aber dazu kommen wir später. Erstmal sind wir bei der Pest, die nun auch Köln erreicht hat, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen.
Wie ist das eigentlich, wenn man sich mit der Pest angesteckt hat?
Meistens kriegt man als erstes dicke Beulen am Hals und unter den Achseln. Bäh. Und dann irgendwann hohes Fieber und wenn man nichts dagegen tut, dann muss man sterben.
Und damals im Mittelalter konnte man nichts dagegen tun. Es gab keine Medikamente. Die Ärzte wussten nicht, was sie machen sollten. Außerdem kostete ein Arzt Geld und die meisten Leute konnten einen Arzt nicht bezahlen.
Essig haben sie genommen und alles damit abgewischt, alles ausgeräuchert, Schwefel verbrannt und mit Parfum eingerieben. Dabei haben sie dann auch gleich das echt kölnisch Wasser erfunden. Das ist ein Parfum, das es heute noch gibt.
Das kenne ich, aber das riecht eklig. Ach so, jetzt verstehe ich auch, warum man sagt, das stinkt wie die Pest.
Wie eine dunkle Wolke hatte sich die Pest über die Stadt gelegt. Die Menschen zitterten vor Angst. Viele versuchten zu flüchten, ohne zu wissen, wohin sie sich hätten wenden können. Und aus keinem der Häuser hörte man mehr ein Lachen oder ein fröhliches Wort. Auch Jupp und Anna, Knecht und Magd im Haus, von Menges und Richmodis, wussten vor Sorgen nicht mehr ein noch aus.
Ach Jupp, was soll es uns noch wehde?
Ich weiß es nicht, Anna. Jetzt hilft nur noch Bette.
Wann uns Herrin, wenn Richmodis nur nicht so unvernünftig wär.
Was willst du machen? Der Menges singe Mann, er seht ihm dachtäglich, es soll sich schonen.
Und es hört einfach nicht ob ihn. Jeden Tag ob er neuz, jeder der Russ und kümmert sich um die kranke Pens und um die armen Waisekinder, denen die Pest der Ältere genommen hat.
Es grenzt wirklich an ein Wunder, dass die Seuch uns Hus bis jetzt verschont hat.
Bis jetzt, Jupp, bis jetzt. Wer weiß.
Ja, bis jetzt, Anna. Nur mal nicht der Düvel an der Wand und kümmer dich lieber um das Abendessen für die Herrschaften.
Richmodis war unermüdlich auf den Beinen. Sie kümmerte sich um die Kinder, die unter der Seuche besonders schwer zu leiden hatten, die Eltern verloren hatten, die selber krank waren oder hungerten. Schon seit Wochen war Richmodis den ganzen Tag unterwegs und auch wenn sie selbst nicht krank zu werden schien, nach ein paar Wochen sah man ihr die Anstrengung deutlich an. Sie wurde immer blasser, sie nahm ab, schlief schlecht und schreckte nachts immer wieder aus dem Schlaf, weil sie von einem bösen Traum gequält wurde. Immer wieder versuchte Menges, seine Frau zu überreden.
Richmodis, bist du so jod, kannst du nicht wenigstens einen Tag Pause machen?
Pause machen? Was schwatzt du doch? Und wer kümmert sich dann um den armen Penz?
Aber du musst doch auch an dich denken, Richmodis. Du musst doch den Kräf indeilen.
Das kann ich immer noch, wenn die gruselige Seuch endlich besiegt ist.
Aber ich mache mir Sorge um dich. Was ist, wenn du...
Wann ich wat?
Du bist mir ein und alles. Ich han dich jähn wie nix ob der Welt. Ich will dich nicht verlieren.
Menges, meine liebe Jode Menges, ich han dich doch auch jähn. Aber soll ich deswegen daheim bleiben? Da hängen da Schussleie und die armen Pens ihrem Schicksal verlassen.
Das Schicksal von der Pens liegt nicht in unserer Hand. sondern in der von unserem Herr Jott.
In Jottes Hand? Eine schöne Jott ist das, der singe minsche Kinder der Hölle ob Erde bereitet hat.
Richmodes ließ sich nicht beirren. Tag für Tag ging sie morgens aus dem Haus und kam erst am späten Abend wieder. Und dann passierte es. Eines Abends kam sie noch blasser zurück als sonst. Sie zitterte und hatte Fieber. Menges ließ sofort einen Arzt rufen. Der Arzt untersuchte die Kranke, verordnete ihr einen Tee aus verschiedenen Kräutern und strikte Bettruhe. Menges wich keine Sekunde von ihrem Bett. Aber es half alles nichts. Kein Arzt konnte ihr helfen. Richmodes ging es immer schlechter. Sie wurde schwächer und schwächer. Am Morgen des dritten Tages schaute sie Menges an und hielt ihm die Hand mit dem Ring hin, den sie von ihrem Mann zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte.
Menges, ich möchte, dass du den Ring von meinem Finger nimmst und ihn behältst. Tragen beide, so wird für immer ein Stück von mir bei dir sein.
Und damit schloss sie die Augen, sackte in das Kissen zurück und regte sich nicht mehr. Menges ließ sofort einen Arzt kommen. Der fühlte ihren Puls, schaute in die Pupillen und hielt eine Flaumfeder vor ihren Mund. Nicht das winzigste Härchen der Feder bewegte sich. Menges schaute den Arzt bestürzt an. Der Arzt schüttelte nur wortlos seinen Kopf, packte seine Sachen zusammen und ging.
Aber er hat ihr ja den Ring nicht abgenommen.
Nein, der Ring, der sollte an ihrem Finger bleiben. Als Zeichen seiner ewigen Liebe. Dann kamen die Leichenknechte. Sie legten Richmodes in einen Sarg und fuhren sie mit einem Leichenkarren zum Friedhof von St. Aposteln. Dort wurde der Sarg in der Kapelle aufgebahrt und Menges und die inzwischen herbeigerufenen Verwandten konnten von Richmodes Abschied nehmen. Nachdem die Totengesellschaft die Kapelle verlassen hatte, nagelten die Leichenknechte den Deckel auf den Sarg und stellten ihn zu den anderen Särgen. Am Abend saßen die beiden Leichenknechte nach getaner Arbeit in einer Spelunke und tranken Kölsch.
Hast du dat gesehen?
Wat?
Der Ring.
Wat für ne Ring?
Na, der Ring von dem Schuss da hinge da.
Wat für ne Schuss?
Na, der Schuss von dem rische Kehl hück morje.
Ach so, dat da hinge.
Dat is a dinge da.
Weh?
Na, der Ring.
Ist mir ja nicht aufgefallen. Rechts oder links?
Wat, rechts oder links?
Na, wo der dran war, der Ring.
Ach so, ich mein rechts.
Und was ist mit dem Ring?
Na, ich mein, dat wär doch schad. Dat so eine schöne Ring, dat der...
Richtig. Dat der doch nur mit der Frau in dem Sarg.
Genau, ich mein, da hätt die doch nix mehr von, oder?
Genau. Wenn der für immer da unge in dem Graf, ich mein, da hätt doch keiner jetzt von.
Genau.
Vielleicht sollte mir der Ring...
Du meinst, mir zwei sollte...
Noch uns gut lurion bei dem Schuss, da hinge da.
Wehe dem Ring.
Genau.
Aber ich trinke mal noch ein Kölsch.
Es war kurz vor Mitternacht, als die beiden Leichenknechte mit einer funzeligen Laterne in die Totenhalle schlichen. Sie nahmen ein Brecheisen und öffneten knirschend den Sargdeckel. Durch die in Blei gefassten Glasfenster der Totenhalle drang das fahle Mondlicht und ließ die reglose Richmodes in ihrem Sarg noch blasser erscheinen. Die Kirchturmuhr von St. Aposteln schlug 12 Mal. Einer der Leichenknechte nahm Richmodes Hand mit dem Ring. Mit spitzen Fingern versuchte er, den Ring von Richmodes Finger zu ziehen. Da hielt er inne, stutzte und zog die Stirn in Falten.
Oh, wie, Sion, do, hör'n's da stimmt jetzt nicht. Die Hand, die ist...
Was ist mit der Hand?
Die ist ganz warm.
Was?
Als wann die ja nicht tot wär.
In dem Augenblick bewegte Richmodes ihre Finger. Ihre Augen öffneten sich zitternd und ganz langsam richtete sie sich auf. Die beiden Leichenknechte dachten, das Blut gefröre in ihren Adern.
Ah!
Mit einem schrillen Schrei nahmen sie ihre Beine unter den Arm und rannten aus der Kapelle, als wenn der Teufel hinter ihnen her wäre. Richmodes saß in ihrem Sarg und wusste überhaupt nicht, was mit ihr geschehen war und wo sie sich befand. Sie blickte sich um.
Wo bin ich? Ich sitze hier in einem Sarg. Wie bin ich dann hierher gekommen?
Mit zitternden Knien stieg sie aus dem Sarg und ging durch die Kapelle. Ihr war kalt. Sie hatte ja nur das dünne Totenhemdchen an. Nach und nach ahnte sie, was passiert war. Sie hastete durch die dunklen Straßen, ohne jemanden zu begegnen. Wenig später stand sie vor ihrem Haus. Alle Fenster waren dunkel. Es war ja auch spät in der Nacht und alle schliefen. Dann schlug sie mit dem Ring des Türklopfers gegen die Tür, um auf sich aufmerksam zu machen. Es dauerte eine Weile, bis Anna wach wurde. Sie weckte Jupp, der von dem Geklopfe nichts gehört hatte.
Jupp, werd wach, da ist einer an der Tür.
Was ist dann? Was weckst du mich dann, mitten in der Nacht?
Da ist einer, an der Tür. Es hat geklopft.
Jetzt? Mit dem Distzig? Pappalapapp, du hast geträumt. Schlaf, Wigger.
Nee, das han ich nicht geträumt. Ich han es ganz deutlich. Da, hast du gehört? Wer kann das sein?
Was weiß ich? Auf jeden Fall kann er jeder leben, uns mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen.
Jupp kroch aus den Federn. Er zündete eine Kerze an und schlurfte den Flur entlang zu einem Fenster, von dem aus man genau sehen konnte, wer unten vor der Haustür stand. Er öffnete das Fenster, beugte sich hinaus, schaute hinunter und rief:
Wer ist da?
Ich bin es, Jupp. Nun mach doch endlich ab. Lass mich rein. Mir ist es kalt. Ich friere.
Jupp fühlte, wie seine Knie weich wurden. Er schwankte, stützte sich auf das Fensterbrett und atmete schwer.
Helie Maria und Josef, was ist das? Eine Erscheinung? Oder bin ich am Ende ja nicht wach? So wird es Sinn. Ich schlafe und das Ganze ist nur Traum.
Da hörte er von unten erneut die Stimme seiner Herrin.
Jupp, bist du so jod? Jetzt mach endlich die Tür ab. Wo verließ du mich den Russenstern?
Und, wer ist es?
Uns Herrin, die gnädige Frau.
Was schwarzte da? Etrich Modes. Aber das ist doch gut.
Das weiß ich auch. Es steht aber trotzdem für die Dürrenwillerin.
Vielleicht ist es inge Jeis.
Halt den Mul, dumm Wief, und mal der Düvel nicht an der Wand.
Und was machen wir jetzt?
Keine Ahnung. Am besten mal wecken der Herr.
Aber das war gar nicht nötig. Menges war längst wach geworden und trat aus seinem Gemach und sah Jupp und Anna auf dem Flur im Schein einer Kerze stehen. Sie hielten sich an der Hand und zitterten am ganzen Leib.
Was ist dann he los? Was staut er hier mitten in der Nacht im Flur rum und seht aus, als wär ich der Leibhaftiger bejähnt?
Tät uns leid, Herr, wann wir ihr Nachtsruhe gestört han. Er wird het an der Tür geklopft und wie ich neu gelohrt han, da ward ihr Frau, die für ihr Rindfrau tät.
Was schwatzt du da, Jupp? Hast du jetzt ein Aids am Kiemen? Oder willst du ob mink Kosten einen schlechten Witz machen?
Da hört ihr es selbst, Herr. Wenn ihr es befehlt, dann werde ich die gnädige Herren erinnlassen.
Jetzt hört man uns zu, ihr zwei. Ming Frau ist tut. Wer auch immer da ungen an der Tür klopft und erinnern will, sei kann et nit sinn. Richmodis deit nie wieder an der Tür hekloppe. Verstanden? Ihr werden uns zwei Schimmele aus dem Stall hede Trapper ob ihr Trab kumme und ihre Kopf am Jivelfinster ausstippe.
Und in diesem Augenblick hörte man ein Gepolter und Getrappel aus dem Stall. Und wenige Sekunden später kamen die beiden Pferde tatsächlich die Treppe herauf. An den drei staunenden Menschen vorbei, bis nach oben zum Giebel. Und dort streckten sie ihre Köpfe aus dem Giebelfenster heraus und wieherten aus Leibeskräften. Im gleichen Moment hörte man sich nur die Stimme.
Mengis! Mengis! Warum hörst du mich denn nicht? Lass mich rein!
Mengis raste die Treppe herunter und öffnete die Tür. Da stand tatsächlich seine Frau. Mit einem Freudenschrei fielen die beiden sich in die Arme und weinten vor Glück.
Und? Richmodis wurde wieder ganz gesund.
Und? Irgendwann war auch die Pest aus Köln verschwunden.
Und? Mengis und Richmodis lebten noch viele Jahre. Richmodis bekam noch 3 Kinder, die alle gesund und munter blieben.
Und? Zum Andenken an den Tag, an dem seine totgeglaubte Frau zurückgekommen ist, hat Mengis oben an seinem Haus 2 Pferdeköpfe aus Stein anbringen lassen.
Geht mal hin in die Richmutstraße, in der Nähe vom Neumarkt. Da könnt ihr sie sehen, ganz oben unter dem Giebel.
Wie immer es auch war, damals im Jahr 1357. Eines kann man an der Geschichte von Richmodis sehen. Dass wahre Liebe Wunder wirken kann, sogar gegen so etwas Furchtbares wie die Pest.
Ein besonderer Dank an Alice Herwegen für die kölschen Texte.